Ich denke, es gibt gerade noch mal eine Überraschung. Ich habe letzten Sonntag eine erlebt, die am Anfang mich fast ein bisschen erschreckt hat. Ich habe nämlich den Predigtext vorbereitet, schon in der Woche vorher, dann, und bin fast fertig mit der Predigtvorbereitung, Zacharia 9, 9 bis 10. Und über was hat der Christoph letzten Sonntag in der Kapelle zu Gömmlingen predigt? Über Zacharia 9, 9 bis 10. Dann bin ich zu einem Herrn und habe gesagt, du bist schon ein bisschen schlimmer, weißt du. Ich habe dann nachher sehr gut aufgepasst, was er so sagt. Und habe gemerkt, er sagt ja gar nichts von dem, was ich vorbereitet habe. Und so weiss ich, dass heute in dieser Predigt mindestens einer ziemlich gut aufpasst. Der jetzt wissen will, was sagt er noch zu diesem Text. Heute Morgen hat er mir gesagt, weisst, die Bibel ist so reich. Wir könnten, weiss nicht wie manchmal, über einen gleichen Text reden. Und es wäre immer eben doch wieder neu. Aha, Moment, vielleicht müsste ich einschalten, das wäre auch noch besser. Jetzt war gerade gar nicht mehr, oder kommt es dann wieder? Okay. Zacharia 9, 9 und 10, das wäre die nächste Folie. Und ich fange das einfach an zu lesen. Es heisst dort: Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber in der Bibel gibt es so, wir bringen es schon noch her bis zuletzt, jetzt. In der Bibel gibt es so Texte, die einem einfach verblüffen. Und wo man sagt, das kann nicht sein. Das ist unmöglich hier. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber was da steht, das geht gar nicht. Ein völlig unmöglicher Text. Und ich frage mich, was die Leute 400 Jahre vor Christus und bis zu Christus von diesem Text überhaupt verstanden haben. Ich frage mich sogar, ob der Zacharia überhaupt irgendetwas verstanden hat von dem, was er jetzt hier aufgeschrieben hat. Wahrscheinlich Freude, es gibt mal Frieden. Es kommt einmal ein König. Jesus, der Messias, der wird Frieden machen. Die Waffen werden dann weg da. Kriegsbögen verbrochen. Schlachtross weggeführt. Super, gibt mal eine schöne Zeit. Aber was hat er echt verstanden? Und ich denke mir heute, wir haben es Affen schon ein bisschen einfacher. Weil der erste Teil, der erste Abschnitt, da, den wir sehen, der Vers 9, der ist erfüllt. Am Palmsonntag. Dann ist Jesus tatsächlich auf einem Esel in Jerusalem, in der Hauptstadt, eingezogen. Und am Freitag darauf ist er bereits gekreuzigt worden. Am Palmsonntag haben sie noch gerufen, Hosianna, der kommt im Namen des Herrn. Und am Freitag haben sie gerufen, kreuzigen ihn. Eine Umkehr, etwas ganz Verrücktes. Wir werden ein bisschen sehen, wahrscheinlich ein bisschen, warum. Aber warum sage ich, dass das da hier gar nicht geht? Hat er schon einmal einen König auf einem Esel gesehen, in der Hauptstadt einreiten? Am 6. Mai 2023 wird der Charles III. Von England zum König gesalbt. Könnt ihr euch vorstellen, dass der vom Buckingham-Palast zu der Westminster Abbey auf einem Esel reitet zu seiner Krönung? Ich nicht. Das würde irgendwie nach dem Protokoll nicht gehen, oder? Wenn ein König kommt, dann kommt er so. Ihr müsst das Auto nicht gut kennen, um zu sehen, das ist kein Döschwo. Es ist ein Rolls-Royce. Klar, ein royaler Rolls-Royce, Spezialanfertigung, alles gut. Der Charles hat schon als Prinz nicht mit Eseli gespielt. Er hat schon dann Ross gebraucht, zum Entschuldigung, irgendetwas ist nicht gut, aber ich weiß nicht was. Ja, das kommt dann schon. He? Und schon nach dem Beispiel von seiner Mutter, auch sie ist gern auf Ross gesessen. Auch sie ist nicht auf Eseli dahergekommen. Und jetzt steht, dein König kommt zu dir. Freude! Und der kommt auf einen Esel. Wow. Das ist ein bisschen komisch. Der Zacharia, der schreibt ja das nicht einfach, weil er es schreiben will. Er schreibt es, weil er vom Heiligen Geist getrieben wird, das zu schreiben. Wir Gläubigen glauben ja die Inspiration der Schrift. Und da heißt es, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Heilige Menschen, heilig heisst abgesondert. Der Zacharia war abgesondert zu seinem Dienst als Prophet. Und jetzt muss er noch ein Buch schreiben von der Bibel. Ob er gewusst hat, dass das in die Bibel kommt, weiß ich nicht. Er hat das schreiben. Und jetzt muss er das schreiben. Und ich stelle mir Zacharia so vor. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Hätte ich den jetzt anfangen zu beten? Herr, muss ich wirklich Esel schreiben? Ein König kommt auf einem Pferd. Nicht, oder mit einer Kutsche. Aber nicht auf einem Esel. Und es ist, als hätte Gott das oder der Geist Gottes ihm das ganz verrückt noch viel klarer gesagt. Und auch für uns. Habt ihr es gemerkt, wie es steht? Demütig und reitend auf einem Esel und zwar einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Weil das Junge von einer Eselin ist ja auch eine Regel ein Esel. Kannst du nichts machen. Und heute wissen wir, dass es so war. Ja? Jesus ist auf einem Esel eingeritten in die Hauptstadt. Aber für die Menschen damals, dann, als er eingeritten ist, okay, ja, gut. Die Erfüllung vom prophetischen Wort. Er kommt auf einem Esel. Ist gut. Ja, aber es heisst ja schon, dass er demütig ist. Aber muss er jetzt unbedingt gerade so demütig sein, dass er auf einem Esel kommt? Sie haben das aber akzeptiert, sie ist ja so gestanden, die haben die Stelle im Zacharia sicher kennt. Und darum rufen sie jetzt Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, welch der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Hosianna ist eigentlich ein Hilferuf. Und das heisst, hilf doch, Herr. Hat sich sogar weiterentwickelt zu einem Heilsruf. Du uns retten aus unserer Situation. Ja, und das ist ganz verrückt, wenn wir den Vers einfach nochmal lesen. Er kommt auf einem Esel, er ist so demütig. Okay, ja, aber jetzt, Entschuldigung, jetzt wird es noch schlimmer. Was sollen sie jetzt mit der Fortsetzung anfangen? Auch wieder aus der damaligen Zeit. Wir heute, ja, wir können es fast einordnen, sage ich jetzt mal. Aber die Menschen damals, die haben ja nicht merken, dass zwischen Vers 9 und zwischen Vers 10 hier 2000 Jahre sind mindestens. Das Gemeindezeitalter war noch ein Geheimnis damals. Hat man nicht gewusst. Man hat das nicht erwartet. Man hat erwartet, wenn Jesus jetzt kommt, dann wird er am Krieg ein Ende machen und dann gibt es Frieden. Von einem Ende der Welt bis ans andere. Vom Strom, vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Und jetzt, wie soll er mit einem Esel die römische Armee angreifen? Könnt ihr euch das vorstellen? Irgendwie geht doch das nicht. Es geht einfach nicht auf. Das ist noch verrückt. Wir wissen, dass die Jünger, wo Jesus gekreuzigt war, auferstanden ist, noch einmal auf der Erde hat gelebt und nach 50 Tagen dann mit ihnen zum Ölberg ist gewandert, für den Himmel aufzufahren. Haben die Jünger noch Jesus gefragt, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Jetzt hast du ja deine Kreuzigung hinter dir, bist du verstanden, jetzt haben wir es verstanden, wir haben es begriffen. Du bist nicht gekommen, für Träume rauszufallen, sondern für uns von den Sünden zu retten. Aber jetzt bist du auch verstanden, jetzt kannst du ja Träume rausfallen, jetzt kommt auch das Friedensreich, oder? Ist es jetzt? Das ist logisch. Nach Zacharia 9 ist es völlig logisch, dass man so denkt zu dieser Zeit. Und so nebenbei gesagt. Uns heutigen Gläubigen da. Mit der Prophetie auf die Zukunft geht es nicht viel besser, habt ihr das schon gemerkt? Die einen sagen, die Entrückung ist vor der Trübsal. Die Fremdwörter gerne haben, das wären Prätribulationisten. Oder? Jetzt gibt es aber auch noch Mittribulationisten, die sagen, nein, die Entrückung ist mit in der Trübsal. Und dann gibt es noch Post-Tribulationisten. Nein, nein, es kommt dann nach der Trübsal, ist dann die Entrückung, wenn Jesus wiederkommt als Herrscher, ist alles eins, das kommt auf einmal. Die anderen sagen, nein, nein, es kommt auf zweimal, es ist 7 Jahre auseinander oder 3,5 Jahre auseinander. Und nachher kommt das Millennium, wo die einen sagen, das kommt wörtlich, das ist ein 1000-jähriges Reich auf dieser Erde, das Friedensreich, wo Jesus wird herrschen, wir mit ihm. Und die anderen sagen, nein, 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 das ist nur geistlich zu verstehen. Und dann gibt es noch solche, die sogar sagen, das 1000-jährige Reich fängt jetzt statt. Das ist für alle wiedergeborene Christen. Die, die wiedergeboren sind, die sind schon geistlich gesprochen in diesem 1000-jährigen Friedensreich. Da muss ich sagen, Kabis. Also das kann es jetzt wirklich nicht sein. Unter uns Gläubigen gibt es noch zu viel Streit und Zwistigkeiten, dass wir könnten sagen, wir sind bereits im 1000-jährigen Friedensreich. Das ist jetzt absolut unmöglich. Wie die Ereignisse werden ablaufen, das sehen wir dann, wenn sie passiert sind. Dann wissen wir es dann. Für einige zu beruhigen und vielleicht ein paar andere ein bisschen zu beunruhigen, wage ich mir jetzt zu sagen, wie ich es sehe. Ich glaube, die Entrückung kommt vor der Trübsal. Und dann kommen die 7-jährige Trübsalszeit und nachher kommt ein 1000-jähriges Friedensreich, wörtlich, auf dieser Erde, mit Jesus Christus als Herrscher. Und dann wird Frieden sein. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Die können anders. Satan wird gebunden sein. Es gibt keinen mehr, der Krieg macht. Das wird wunderschön sein. Also, jetzt wisst ihr, wie ich es denke. Ich weiss auch dann, wenn Jesus wiederkommt, kommt er sicher nicht mehr auf einem Esel. Das ist eine ganz andere Erscheinung. Und ich freue mich darauf. Sehr. Und wenn es ein bisschen anders ist, als ich jetzt gesagt habe, freue ich mich genau gleich darauf, wenn er wiederkommt. Okay. Und noch als Schlussbemerkung zu dem ersten Punkt. Zacharia 1,10 beschreibt von mir aus gesehen das 1000-jährige Reich. Und das lesen wir hier noch etwas anders. Ich kehre mich mal um, um es vorzulesen. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, Ende der Tage. Wir kommen langsam ans Ende der Tage. Und wenn diese Tage da vorbei sind, dann kommt das 1000-jährige Reich. Da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Das ist noch nicht so. Bei uns gibt es sicher ein paar Gläubige, die schon nach Jerusalem gereist sind. Ein schöner Israel-Reis, super, da gehen wir gerne. Aber alle Heiden wollen dorthin. Und für was wollen sie dorthin? Schaut mal. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Leider sind wir noch nicht dort. Stellt euch vor, der Macron würde sagen, so Franzosen, jetzt gehen wir nach Jerusalem, wir wollen wissen, was der Weg Gottes ist und auf dem wollen wir gehen. Nein, macht er nicht, komischerweise. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Dann wird es kommen. Und dann glaubt man es auch, wenn Jesus Herrscher ist auf dieser Welt. Und er, Jesus, wird Recht sprechen zwischen den Heiden, viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Wow! Das ist der 1000-jährige Reich. Die glauben, das kommt. Sie werden den Krieg nicht mehr lehren. Und wenn ich jetzt manchmal lese, gerade in Bezug auf die Ukraine, dass man ukrainische Soldaten nach Frankreich, nach Deutschland, in die USA fliegt, damit sie dort neue Waffensysteme erlernen können. Oder dass Leute von Frankreich, von Deutschland, von den USA in die Ukraine fliegen, um ihnen die Waffen zu zeigen, damit sie noch besser und noch schneller töten können. Ist eigentlich verrückt. Man lehrt den Krieg. Unbedingt. Das wird mal vorbei sein. Oh, das wird schön. Wenn das vorbei ist. Und Jesus, auf Jesus ist so viel eingetroffen, das sehen wir jetzt gerade, dass ich sage, das wird auch noch eintreffen. Was nicht erfüllt ist, ist einfach noch nicht erfüllt. Und wenn wir jetzt schnell schauen miteinander, gehen ein bisschen schnell durch, was für Prophetien, das auf Jesus erfüllt wurde, dann kommen euch wahrscheinlich noch ein paar andere in Sinn auch noch gerade. Er soll in Bethlehem geboren werden. Er soll aus Ägypten gerufen werden. Er wird ein Nazarener heissen. Ja, Moment, wie geht das? Schon das ist ein bisschen komisch, oder? Der gleiche Mensch, in Bethlehem geboren, aber aus Ägypten gerufen. Bethlehem ist nicht zu Ägypten, wenn ich weiss. Es gibt noch eins zu Bern, aber zu Ägypten nicht. Und dann soll er noch Nazarener heissen. Ja, was ist jetzt los? Und es stimmt alles. Ist alles eingetroffen. Ein Stern soll seine Geburt anzeigen. Da kommen plötzlich Weise aus dem Morgenland, kommen nach Jerusalem, klar, in die Hauptstadt. Sie fragen nach dem neugeborenen König der Juden. Nach einem König fragst du in der Hauptstadt. Denn wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Besonderer König, Gottes Sohn, wir wollen ihn anbeten. Und als die das gesagt haben, erschrak der König Herodes und ganz Jerusalem mit ihm. Was? Ein neuer König? Und ich weiß nichts davon. Ich bin König. Für Herodes etwas Verrücktes, oder? Und jetzt stellt der Herodes den Schriftgelehrten eine ganz besondere Frage. Er lässt sie kommen und er fragt nicht, wo wird der neugeborene König der Juden geboren? Wo? Sondern er sagt, wo soll der Christus geboren werden? Der Herodes hat gewusst, wenn ein Stern die Geburt von einem anzeigt, wo man einen König der Juden nimmt, dann ist es der Christus. Der Herodes hat es gewusst. Die Leute sind auch recht verschrocken. Er wird von einer Jungfrau geboren werden. Wird noch heute heiß diskutiert. Er wird ein Nachkommen sein vom König David. Er wird ein leidender Erlöser sein, weil er wegen unseren Übertretungen geschlagen und durchbohrt wird. Er wird auch durch seine Wunden uns von den Sünden heilen. Er wird von einem Freund verraten werden. Er wird gekreuzigt werden. Er wird im Grab von einem Reichen beerdigt werden. Aber kein einziger Knochen würde man ihm brechen. Das ist übrigens ein Wunder. Die Römer waren brutal wie verrückt. Nach ca. 6 Stunden hat man den Kreuzigten einfach noch die Schienbeine verschmettert. Damit die, die noch nicht tot waren, an ihrem eigenen Körpergewicht noch erstickt sind. Und bei Jesus hat man gesehen, er ist schon tot, brauchen wir nicht zu schlagen. Und einer hat mit dem Speer noch in die Seite gestochen und hat gesehen, da kommt geronnenes Blut raus, er ist wirklich schon tot. Auch das war vorausgesagt, dass man in die Seite sticht. Es war auch vorausgesagt, dass man über seine Kleider wird würfeln wird. Auch, dass er wird auferstehen und dass er wird und wird und wird und wird. Ihr könntet jetzt noch beifügen. Jesus hat so viel Vorhersagen erfüllt, dass es kaum möglich ist, ihn nicht als Messias zu anerkennen. Nicht zu anerkennen, dass er der Christus ist, der Erlöser, der Retter der Welt, der hilft. Hosianna, hilf doch! Ja, er ist der Heiland der Welt, das Lamm Gottes. Und das macht übrigens die Bibel so einzigartig und ist einer von den Gründen, warum ich an der Bibel glaube. Erfüllt die Prophetie. Das findet ihr nie weltweit in keinem anderen Buch. 1000 Jahre oder 700 Jahre oder 400 Jahre vorausgeschrieben und nachher erfüllt sich das präzise. Wortwörtlich. Das ist ganz verrückt. Der ganze Rest der Bibel wird sich auch noch präzise erfüllen. Wortwörtlich. Jesus hat also bei seinem ersten Kommen schon unzählige Prophezeiungen erfüllt. Er ist Jesus, Gottes Sohn, der Christus. Die Engel haben ihn ja genau so angekündigt, oder? Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Es tut mich verrückt, die Abfolge von Wörtern da hier. In der Stadt Davids, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das führt mich zum letzten Punkt, zum dritten Punkt. Der Retter ist da gewesen. Sei mir gerettet. Bist du gerettet? Der am Palmsonntag so demütig auf einem jungen Esel in Jerusalem eingeritten ist, ist tatsächlich der Christus, der Retter der Welt. Wir haben es jetzt gesehen an den Prophezeiungen und es gab noch mehr. Und das Volk hat es gemerkt. Die haben Zachariah und andere Prophezeiungen gekannt. Sie haben Jesus 3 Jahre lang gesehen wirken. Keiner hat gelebt und Wunder gemacht wie er. Und Jesus hat viel predigt. Und dann auch mit Vollmacht. Niemand hat so predigt wie Jesus. Sogar der Pharisäer Nikodemus, der die Nacht einmal zu Jesus ist gegangen. Logisch, in der Nacht, die Pharisäer haben Jesus abgelehnt und du hast als Pharisäer ja nicht dürfen ein Freund sein von Jesus. Und er hat gedacht, okay, der wollte nicht, dass man sieht, wie ich jetzt Jesus selber gehe fragen, ob er wirklich der Messias ist. Der Nikodemus gefällt mir, der hat es wollen wissen. Und jetzt geht er halt zur Nacht. Und was sagt er, wie fährt der Nikodemus seine Frage an bei Jesus? Hat er das im Kopf? Der kommt zu Jesus und sagt, Rabbi, das heisst Meister oder Lehrer. Wir wissen, das haut mich um. Der hat von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten. Und der kommt zu Jesus und sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Wow, das ist eine Ansprache. Wir wissen das. Aber bist du jetzt wirklich der Messias oder ist es noch nicht ganz erfüllt? Und nachher dort, das war am Anfang vom Wirken von Jesus. Die Geschichte steht ja schon im Johannes 3. Und nachher hat der Nikodemus über die 2-3 Jahre noch gesehen, was alles Jesus gemacht hat. Und er ist sicher geworden, jawohl, es ist der Messias. Und darum war es auch der Nikodemus, der am Schluss selber noch Salbe hat gebracht, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Und jetzt beim Einzug von Jesus am Palmsonntag in Jerusalem empfangen darum die Menschen auch entsprechend. Sie haben es gewusst, Hosianna, dem Sohn Davids. Ja, ja, ist ein Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe, jetzt kommt er. Die Stelle haben sie gekannt, frohlocke sehr, du Tochter Zion, und er kommt auf einen Esel, ist okay. Aber was erwarten sie jetzt noch? Und wie wir es gesehen haben, erwarten sie eben noch jemanden, der sie von den Römern wird retten. Und sie erwarten nicht jemanden, der sie von den Sünden wird retten. Und wisst ihr, manchmal geht es uns ja gleich, oder? Wir wollen einen, der uns von unseren Krankheiten rettet. Wir wollen doch ganz gesund sein. Das ist kein schlechter Wunsch, also bitte. Und wenn ihr krank seid, dürft ihr beten, Herr, hilf mir, dass ich doch wieder gesund werde. Das darf man schon. Aber Jesus ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten, nicht von unserer Krankheit. Manchmal macht er das noch aus lauter Gnade, ja. Aber wir wollen auch einen, der uns sonst von Leiden retten. Der irgendwie macht, dass jetzt endlich das Corona restlos verschwindet und dass der Krieg in der Ukraine jetzt total aufhört und dass das Klima nicht mehr so spinnt und so weiter. Ja, das wetten wir, ein solcher Retter. Was erwarten Sie? Sohn Davids. Ja, wer ist der David gewesen? Er ist der König gewesen, der dem Volk Ruhe verschafft hat von allen seinen Feinden ringsumher. Könnt ihr im 2. Samuel 7,1 so andere Bibelstellen im Samuel Königenchronik lesen. Der David war siegreich ringsum. Gott hat ihm den Frieden und die Ruhe geschenkt. Aber für das Volk war der David. Der hat uns ein Friedensreich aufgerichtet. Zuerst viele Kriege gehabt, jawohl. Aber er hat die besiegt, die Feinde, und jetzt haben wir Ruhe. Und jetzt kommt der Messias. Und es heisst ja, er wird Kriegswagen zerbrechen, oder? Das haben wir ja gesehen. Ja, also, sie warten auf den. Es steht dort, und ich werde im Vers 10, im Zacharia 9, ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde, man könnte auch schreiben, die Schlachtrosse aus Jerusalem, es hat er viel gehabt von den Römern, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten. Ja, jetzt warten sie auf das. Ich verstehe. Sie haben ja nicht wissen, dass die beiden Verse so weit auseinander liegen, zeitlich. Und weil eben die Befreiung der Römer nicht ist gekommen, ist es den Obersten und den Schriftgelehrten gelungen, die Stimmung im Volk wieder zum Kippen zu bringen. Und zu sagen, es ist eben gleich nicht der Messias. Er tut uns noch nicht von den Römern befreien. Und dann haben sie 4 Tage später geschrien, kreuzige ihn. Und dann ist er gekreuzigt worden. Und was da, wie die totale Niederlage hat ausgesehen, ist in Wirklichkeit der grösste Sieg gewesen, der auf dieser Erde je errungen ist worden. Sieg über Sünde und Tod. An diesem Kreuz hat der Sohn Davids, der König der Juden, Jesus Christus, der Sieg über das ewige Verderben errungen. Auch über das Verlorensein von uns Sünder. Er ist nicht nur als König gekommen, sondern ist eben als Lamm Gottes gekommen bis im ersten Mal, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und es lenkt für alle Sünden, sagt der Johannes in seinem ersten Brief. Er ist gekommen, als Gerechter und als Retter, hat der Zacharia übrigens auch geschrieben im Vers 9. Und es hat einen absolut gerechten Retter gebraucht, um uns von unserer Schuld gegenüber dem heiligen Gott zu erlösen. Wir brauchen keine grossen Sünden zu suchen in unserem Leben. Aber vor dem dreimal heiligen Gott kann keiner von uns bestehen, ohne die Vergebung und Gerechtigkeit von Jesus Christus. Er ist der Weg zum Leben. Und darum haben wir so schöne Verse jetzt auch in der Bibel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jesus hat sein Ziel erreicht, da auf dieser Erde. Das beweist auch seine Auferstehung. Bis im ersten Kommen halt als Retter von unseren Sünden, beim zweiten Kommen wird er ein 1000-jähriges Friedensreich errichten. Ich glaube mit zuversichtlicher Hoffnung daran, weil diese Prophezeiungen werden sich auch noch erfüllen. Und ich freue mich darauf, auch wenn ich weiss, ja, es wird schon auch eine spannende Zeit sein, aber auch eine schwere. Und wir Christen werden Widerstand spüren. Und so lade ich euch jetzt alle ganz herzlich ein, an dieser Weihnachten ganz besonders bewusst einfach wieder unser Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen. Auf dem Mann, der am Palmsonntag tatsächlich auf einem jungen Esel in Jerusalem eingeritten ist, wo der Weg über das Kreuz hat akzeptiert, um uns von den Sünden zu erlösen, um uns zu vergeben, um uns zu versöhnen mit Gott, der für uns gestorben ist und auferstanden ist und jetzt lebt und bei uns eintritt, vor Gott, dem Vater. Und ich schließe mit einem Vers, den der David so schön geschrieben hat. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Gott anrufen müssen wir schon selber. Ihn um Vergebung bitten. Ihm unser Leben anvertrauen. Ihm bekennen, wenn wir ihn ab und zu links liegen lassen. Dann wollen wir das zugeben. Wollen wir Buße tun und ihn um Vergebung bitten, weil der Herr ist gut. Und er vergibt gern. Und er ist reich an Gnade, das reicht für alle. Für alle, die ihn anrufen. In diesem Sinn wünsche ich uns allen gesegnete, frohe Weihnachten. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir an der Weihnachten wieder dürfen uns daran zurückbesinnen, was du alles für uns da hast. Und wie das alles ist vorausgesagt gewesen und genau präzise wörtlich eingetroffen. Danke, dass dein Wort klar ist, dass es so steht und so trifft es ein. Vielleicht sehen wir heute die Zukunft nicht ganz klar, das ist nicht tragisch. Das, was passiert ist, das lenkt, dass wir glauben können. Und dass wir unser Vertrauen ganz auf dich setzen können. Schenk du uns die Freude, dir dürfen anzuhören, dürfen versöhnt sein mit Gott, dem Vater, und dürfen das Kleid von der Gerechtigkeit haben, das du für uns errungen hast, an deinem Sieg am Kreuz. Hab Lob und Dank, dass du bei uns bist und jetzt noch in unseren Herzen mit uns bist. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.